Dank der Solidarität der Gefangenen und sehr viel Glück überlebten Barbara und ihre Mutter Clara Dolwetzel. Im April 1945, als die Rote Armee immer näher rückte und die Schlacht um die Reichshauptstadt Berlin bereits im Gange war, wurde das Konzentrationslager Ravensbrück evakuiert. Die Frauen wurden auf einen sogenannten Todesmarsch geschickt. Sie wurden gezwungen, Richtung Nordwesten, also über Neustrelitz, zur Ostsee zu marschieren. Den Hintergrund des Todesmarsches erklärt Barbara Dolwetzel so.
Das Ziel war, man wollte uns an die Ostsee rauftreiben, und dort sollten die gesamten Häftlinge auf Schutten verladen und versenkt werden. Das war an und für sich das Ziel gewesen. Und darum marschierten wir in Richtung Westen und sollten dann, wie gesagt, an die Ostsee herangetrieben werden, so wie man es mit den neuen Gammern gemacht hat von Hamburg, die man in die Lübecker Bucht auf die Schiffe geladen hat und die dann dort versenkt worden sind. Da sind ja Tausende dann noch versenkt worden.
Der Marsch Richtung Ostsee fand unter sehr chaotischen Bedingungen statt. Die gesamten Strukturen der SS befanden sich bereits in der Auflösung und viele SS-Mitglieder dachten bereits mehr an die Flucht als daran, die Befehle auszuführen. Auf diesem Todesmarsch, der sehr vielen Frauen das Leben kostete, gelang Barbara Dolwetzel und ihrer Mutter die Flucht. Nach einem Gefecht in der Nähe von Neustrelitz flüchteten die SS-Mannschaften. Barbara Dolwetzel flüchtete daraufhin mit ihrer Mutter und deren Freundin Emmy Wilde. Schließlich gelang es Barbara Dolwetzel und ihrer Mutter nach Schwerin zu kommen. Barbara Dolwetzel erzählt.
Ich selber und meine Mutter und die Emmy Wilde, wir drei, sind vom Treck nachher weggegangen. Wir waren hinter Neustrelitz gewesen und plötzlich waren Detonationen in Neustrelitz. Und unsere SS-Leute, die uns begleitet hatten bis dahin, waren plötzlich auf einmal alle weg. Die hatten gedacht, es ist schon die Rote Armee.
Die Gefangenen, die kräftig genug waren, flüchteten. Kameradinnen von Barbara Dolwetzel von der Roten Armee schlugen ihr vor, sich durch die Front zur Roten Armee durchzuschlagen. Aber Barbara versuchte lieber nach Schwerin zu kommen, wo sie Verwandte hatte. Auch weil ihre Mutter und ihre Freundin Emmy Wilde bereits ziemlich geschwächt waren. Auf der Flucht nach Schwerin wurden sie immer wieder von Lastwagen mitgenommen. Dabei begegneten sie einer SS-Aufseherin aus dem Lager. Barbara Dolwetzel?
Und da ich wusste, dass ich sie vom Sehen her kannte, bin ich dann an sie herangetreten und habe ihnen gesagt, Frau Aufseherin, ich bin mit meiner Mutter und meiner Tante hier auf dem Wagen gewesen, denn zu Fuß hätten sie das nicht geschafft. Und dass wir den Krieg nicht mehr gewinnen können, das wissen sie so gut wie ich. Sie wollen doch auch überleben. Meine Mutter, meine Tante Emmy und ich auch. Und da war sie so zurückgegangen, dann hat sie gesagt, na, es ist gut, dann habe ich sie nicht gekannt und sie mich nicht. Wir sind auf dem gleichen Fahrzeug weitergefahren, bis an einer Kreuzung, wo die Leitung der SS stand von Ravensbrück. Und sie ist hingegangen und hat dann sich gemeldet. Dort musste man sich melden, dort sollten die Häftlinge wieder eingefangen werden. Und da habe ich dann so gedacht, wenn die ein Wort sagt, dann leben wir keine 10 Minuten mehr. Aber sie hat nichts gesagt. Sie stand so, dass ich sie sehen konnte, hat aber kein Wort gesagt. Und dann bin ich mit dem Fahrzeug weitergefahren. Dann haben wir nachher übernachtet, auch bei einer Einheit. Und das war ja nun auch eine SS-Einheit. Wir hatten zwar die Kreuze, die wir drauf hatten, und unsere Nummern und Winkel alles abgemacht, aber mein Rock und die Bluse, die ich drunter hatte, oder Pullover, was ich gerade anhatte, das konnte ich nicht ausziehen. Wir mussten das alles anbehalten, damit man uns nicht als Häftlinge erkannt hat. Und dann haben wir in einem Baufahrzeug so übernachtet, so 2-3 Stufenhof, die so ohne Fenster so sind. Und dann kommt nachher ein SS-Mann auch dort rein und schaltet dann den englischen Sender ein, den deutschen Sender und den russischen Sender. Und da hat es in mir gekocht. Da habe ich gedacht, dafür sind in Deutschland Menschen hingerichtet worden, die den englischen Sender gehört hatten oder den russischen Sender. Und jetzt dieser SS-Mann hört diese Sender alle ab.
Friede mit dem deutschen Volk? Jawohl. Friede mit Hitler? Niemals. Friede mit irgendeinem Vertreter des Hitler-Systems? Niemals. Friede mit dem Herrenklub? Niemals. Frieda mit den Großindustriellen niemals. Frieda mit den Reichsmarschällen, Generalfeldmarschällen, Generalen niemals. Selbst wenn es 20 Jahre dauern sollte, um Hitler und seine Kriegsmaschine zu Staub zu zermalmen.
Schließlich gelang es Barbara Dowetzel und ihrer Mutter nach Schwerin zu kommen. Barbara Dowetzel erzählt.
Und dann sind wir in Schwerin. Ich bin so in der Nacht zum 3. Mai sind wir am 28. weg. Und am 3. Mai sind wir dann in der Nacht angekommen in Schwerin. Und dann habe ich beim Schloss, da ich ja Schwerin kannte, als wir in der Nähe des Schlosses waren, habe ich sollen halten. Und da habe ich gebrüllt, dann waren unsere beiden Rucksäcke noch drauf, dann haben sie die noch rausgeworfen, dann haben wir die aufgesammelt und dann bin ich mit meiner Mutter denn zu unseren Verwandten. Und dann waren wir bei ihnen. Und meine Cousine, die arbeitete bei der Post im Telefondienst, damals wurde das noch alles zur Hand betrieben, war das noch gewesen. Und die ist am nächsten Morgen, als die Amerikaner einmarschierten, ist sie unten in den Keller gegangen, hat von dort aus das Telefon meiner Freundin, die hat ein Telefon gehabt, und von Emmy Wildes, die Tochter, beide angerufen, dass also Emmy Wilde lebend angekommen ist, überlebt hat, dass sie wissen, dass wir, und meine Mutter und ich ebenfalls.
Adolf Hitler die Welt in Schrecken wecken wollte, existiert nicht mehr. Nun danket alle Gott. In diesem Sinne feiert Amerika diesen Tag des Sieges. Der erste Teil dieser Aufgabe ist nun erfüllt. Deutschland hat bedingungslos kapituliert. Adolf Hitlers Reich existiert nicht mehr. Tiefe Freude, Trauer um die Gefallenen und Dank für den Sieg, das sind die Gefühle, die Amerika heute beherrschen.
Sie hörten Pfarrer Silesius. Hier spricht die Stimme Amerikas, die Stimme einer der Vereinten Nationen.
Barbara Dowetzel blieb mit ihrer Mutter einige Wochen in Schwerin. Dort erholten sie sich von den Strapazen des Todesmarsches und der Flucht. Doch Barbara Dowetzel wollte schnell wieder nach Hamburg.
Barbara Dowetzel über die Fahrt nach Hamburg.
Knapp 4-5 Wochen bin ich mit dem Fahrrad dann nach Hamburg. Meine Mutter ist dann noch da geblieben und ich bin über Ludwigslust und Großkrams, wo ich wusste, dass da meine Cousine die Verwandtschaft dort war, bin ich dann... Da war denn ein Mann aufgetaucht, der hatte zwei Fahrräder und da brauchte jemand, der das Fahrrad fährt, war ein Herrenfahrrad. Und hinter Ludwigslust war denn ein Fahrzeug von den Franzosen und die holten dort ihre Fremdarbeiter und Häftlinge ab. Und da war einer, der hatte ein Damenfahrrad. Und da wollte dieser Mann, der mit mir dort noch war, das auch noch haben. Da habe ich gesagt, nee, das Damenfahrrad bekomme ich. Und da stellte er ja fest, dass ich da sagte, der, du wirst doch nicht dem Mann das geben hier, das ist ein Wehrmachtssoldat. Aber das ist ein ehemaliger Häftling. Und dann habe ich das Fahrrad bekommen, dann habe ich das Damenfahrrad bekommen. Dann konnte ich damit fahren und er musste seine beiden Herrenfahrräder dann sehen, wie er damit fertig kam. Und dann war das bei an der Grenze denn zu dem Teil, der dann nachher Englisch war. Da wurden wir dann nochmal kontrolliert. Und dann haben sie leere LKWs, da durften wir mitfahren nur. Also Fremdarbeiter und so weiter. Und bei der Gelegenheit hat jemand meine Handtasche gestohlen. Und da waren meine ganzen Adressen drin gewesen von den und Geld und die Marken drin gewesen, ja.
Nachdem Barbara Dollwetzel in Hamburg angekommen war, wollte sie wieder in ihre alte Wohnung zurück.
Ja, ich kam in die Wohnung und da war ein Ehepaar drin. Und die vorherigen, die drin gewesen sind, das waren Gestapo-Spitze gewesen. Das haben mir die Mieter da im Hause, war ein Ehepaar, die haben mich angesprochen, der Sohn war Jurist. Der war aber im Zivilrecht gewesen und die waren aus der SPD, gaben sich dann zu erkennen. Und sagten mir denn, dass oben die Reimers gewesen wäre, die ich kannte als Spitzel, und dass die ausgezogen wäre, die hat dann Staubsauger und alles Mögliche noch mitgenommen. Und dass jetzt dieses Ehepaar, wüssten sie nicht, wer das ist. Und ich habe mich sehr schnell erkundigt und dann stellte sich heraus, dass er auch für die Wehrmacht und die Gestapo gearbeitet hat. Und daraufhin habe ich dann zu ihnen gesagt, also das habe ich gleich erfahren, am zweiten Tag schon, habe ich gesagt, innerhalb der nächsten zwei, drei Tage verlassen Sie meine Wohnung. Mit Ihnen nicht in einer Wohnung. Ja, wo sollen wir denn hin? Das interessiert Sie nicht. Das hätte Sie doch auch nicht interessiert, wo ich hingekommen wäre. Wenn sie hier das festgesessen hätten, wenn sie mich hätten also der Tür verweisen können. Und dann sind die dann nach wenigen Tagen auch verschwunden gewesen.
Nach Barbara Dollwetzels Ankunft in Hamburg engagierte sie sich beim Komitee ehemaliger politischer Gefangener. Das Komitee war für die Überprüfung der ehemaligen KZ-Gefangenen verantwortlich. Bei der Dienststelle der Polizei in Hamburg, die sich in der Nähe des Gänsemarktes befand, wurde eine Meldestelle eingerichtet. Die Adresse hieß an der Drehbahn.
Im Mai 1945 und den kommenden Monaten kehrten die Überlebenden der Konzentrationslager in ihre Heimatstädte zurück. In Hamburg mussten sich die ehemaligen Häftlinge für ihre Wiedereingliederung an der Drehbahn einfinden.
Hier wurden Ausweise für die ehemaligen Gefangenen ausgestellt. Dabei wurde überprüft, ob die ankommenden Menschen wirklich ehemalige KZ-Gefangene waren. Mit den Ausweisen konnten die Entlassenen beim Wirtschaftsamt Lebensmittelkarten und Gutscheine für Bekleidung erhalten. Diese Arbeit organisierte in Hamburg das Komitee ehemaliger politischer Gefangener, dem sich Barbara Dollwetzel anschloss.
An der Drehbahn nennt sich das da. Am Gänsemarkt in Hamburg solchen großen Raum gehabt und da waren Tische und da standen dann so Schilder dann Dachau, Neuengamme, Auschwitz, Ravensbrück, Buchenwald und so weiter. Und dahinter saß immer je ein Häftling, der Kenntnisse hatte vom Lager. Und wenn man dann gekommen ist, wurde man gefragt, wann und wo, welche Nummer, so ungefähr wusste man den Verlauf der Nummern, wann die da waren. Und ich komme dahin zu der, die Ravensbrück vertritt. Und da sage ich, du hast dich aber im Ravensbrück schlecht verhalten. Und der daneben saß, der sagt auf einmal, wer bist du denn? Ich sage, ich bin Barbara Dollwetzel. Ach, die Bärbel, dich kenne ich schon noch, da warst du so ein Kind gewesen. Da kannte der meine Familie, ich hatte ihn nicht wiedererkannt. Und der sagte dann zu mir, morgen früh um 8 Uhr sitzt du jetzt hier. Und da war ich keine 3 Tage in Hamburg, da saß ich schon wieder und habe dort ehrenamtlich gearbeitet und habe die Ankommenden hier dann gefragt.
Nach einigen Tagen setzte sich ein junges Mädchen an den Tisch von Barbara Dollwetzel und erzählte ihre Geschichte.
Guten Tag, mein Name ist Katharina Neumann. Ich war im KZ Ravensbrück inhaftiert.
Wie sah denn das Lager aus?
Also, das Lager war umzäunt von hohen Mauern und es gab kein großes Eingangstor. Alles war zugemauert. Die Baracken waren nicht besonders groß und wir hatten keine richtigen Betten zum Schlafen. Wenn man ins Lager reinkam, befand sich das Bad, wo man gewaschen wurde, gleich links.
Warum erzählst du mir eine Lügengeschichte? Das Bad war bei mir auf der rechten Seite. Also entweder warst du im Lager oder ich. Aber nur eine von uns kann es gewesen sein.
Wir müssen jetzt in den Turnhallen der Schulen schlafen. Und die Männer dort belästigen mich immer. Und ich weiß doch nicht, wo ich hin soll. Ich komme eigentlich aus Süddeutschland und diente hier in Hamburg als Flakhelferin.
Warum hast du mir nicht gleich die Wahrheit gesagt? Darüber hätten wir doch sprechen können.
Barbara Dollwetzel half dem jungen Mädchen und sorgte dafür, dass sie auf einem alliierten Transport in ihre Heimat mitgenommen wurde. Es war die einzige Möglichkeit, sich fortzubewegen, denn damals funktionierten die Züge noch nicht wieder und es fuhren keine privaten Lastwagen. Neben dem Mädchen meldeten sich dort auch Nazis. Diese versuchten sich, auch als KZ-Gefangene auszugeben, um ihrer Bestrafung zu entgehen. Denn nach der Befreiung Deutschlands vom Faschismus sollten alle, die das nationalsozialistische Terrorregime unterstützt hatten, bestraft werden. Nur wer nachweisen konnte, dass er kein Mitläufer war, kam davon. Dazu führten die alliierten Besatzer die Entnazifizierung durch. Im Volksmund wurde die Entnazifizierung auch Persilschein genannt. Den bekamen alle, die als Mitläufer galten. Sie wurden durch die Entnazifizierung reingewaschen.
Mit meiner Szene für das Hörspiel habe ich ein paar Probleme. Ich verstehe das nicht alles. Sag mal, Frau Dollwetzel hat während des Interviews doch von Entnazifizierung gesprochen. Und dass viele Täter einfach unbestraft geblieben sind. Kannst du dir vorstellen, wie das gehen soll? Entnazifizierung? Wie kann durch ein Ent aus einem Nazi ein Nicht-Nazi werden?
Das kann ja gar nicht gehen. Ich bin doch nicht ein halbes Leben lang von einer Sache überzeugt und plötzlich nicht mehr.
Vielleicht war das ja sowas wie eine Gehirnwäsche.
Ihr seid ja so nachdenklich. Welche Laus ist euch denn über die Leber gelaufen?
Uns geht's gut, aber wir haben ein Problem mit dem Begriff Entnazifizierung. Du weißt ja, dass wir uns gerade mit dem Thema beschäftigen. Kannst du dir vorstellen, dass man nationalsozialistisches Gedankengut einfach so aus den Köpfen waschen kann, als wäre nichts gewesen?
Darüber haben wir in politischer Weltkunde gesprochen. Vielleicht redet ihr mal mit Frau Schneider. Die kann euch das sicher erklären. Geht doch mal zu ihr.
Auf die Idee hätten wir auch selbst kommen können.
Hallo, ihr seid ja ganz außer Atem. Was gibt's denn so Dringendes?
Wir verstehen nicht alles für unsere Szenen im Hörspiel. Wie war das eigentlich mit der Entnazifizierung? Wie hat das denn funktioniert? Das können wir uns nicht vorstellen. Könnten Sie uns das erklären?
Na, ich kann es versuchen. Ein paar Minuten Pause haben wir ja noch. Also, neben der Abteilung der Kriegsverbrecher gehörte zum Entnazifizierungskonzept der Alliierten auch eine politische Säuberung im besetzten Deutschland.
Gehirnwäsche, hab ich doch gesagt.
Na, ganz so darfst du dir das nicht vorstellen. Allerdings gingen die Alliierten sehr unterschiedlich an die Lösung dieser Aufgabe heran. Eine sehr große Mehrheit der Deutschen war während der Nazizeit Mitglied in NS-Organisationen oder der NSDAP. Nur relativ wenige Menschen konnten und wollten dem widerstehen. Was sollte also aus Deutschland werden? Ein ganzes Volk hinter Gittern?
Naja, nicht alle waren ja überzeugte Nazis und haben anderen Menschen geschadet.
Aber nichts tun ist auch schlimm.
Stimmt. Das ändert aber nichts daran, dass man nicht ein ganzes Volk einsperren konnte. Es musste eine Chance für einen Neubeginn geben. Die Amerikaner griffen mit großer Strenge durch und betrieben einen gewaltigen bürokratischen Aufwand. Sie unterzogen schon in den ersten Monaten der Besatzungszeit den gesamten öffentlichen Dienst und auch viele Wirtschaftsunternehmen einer gründlichen Säuberung. So verloren zum Beispiel in Bayern fast 2/3 aller Volksschullehrer ihre Stellen. Und in Hessen wurde jeder 2. Beamte und jeder 3. Angestellte entlassen. Auch in der privaten Wirtschaft gab es Berufsverbote. Mitglieder der NSDAP durften nur noch als Hilfsarbeiter beschäftigt werden.
Sie sollten keinen Einfluss mehr haben können, stimmt's?
Sicher. Allerdings wurden auch Ausnahmen gemacht, wenn man Experten für bestimmte Tätigkeiten brauchte. Insgesamt wurden in allen 3 Westzonen ca. 200.000 NS-Aktivisten interniert, meist aber bald wieder entlassen. Die letzten 1948. Schon ab 1946 gaben die Amerikaner die Entnazifizierung in deutsche Hände. Nun musste jeder Deutsche über 18 Jahre einen Fragebogen mit weit mehr als 100 Fragen über seine berufliche und politische Vergangenheit ausfüllen. Spruchkammern unterschieden dann die erfassten Personen in 5 Kategorien: in Hauptschuldige, Belastete, Minderbelastete, Mitläufer und Entlastete. Entsprechend wurden die Strafen verhängt.
Und was kam dabei heraus?
Von 13 Millionen Fragebögen in der US-Zone fielen etwa 1/4 unter die Entnazifizierung. 10% von ihnen wurden verurteilt, aber nur knapp 1% auch wirklich bestraft. Man nannte das auch die Zeit der Persilscheine. Die Scheine stellte man sich zur Entlastung gegenseitig aus und wusch sich damit rein.
Also hatte Frau Dollwetzel recht damit, dass die meisten Täter unbestraft blieben.
Viele Menschen empfanden es als ungerecht, dass harmlosere Fälle zuerst und meistens mit Strenge, die wirklichen Nazis aber erst später und meist milde behandelt wurden.
Das ist ja krass.
Es sollte noch schlimmer kommen. Einflussreichen Nazis gelang es durch Tarnung und geschickte Anpassung an die neuen Verhältnisse, durch die Maschen des Gesetzes zu schlüpfen. Damit hatte die junge Bundesrepublik Deutschland später noch große Probleme.
Sie haben immer von den Westzonen gesprochen. Gab es in der sowjetischen Zone keine Entnazifizierung?
Doch, dort stand die Entnazifizierung unter dem Motto der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung. Es gab einerseits eine harte und schnelle Bestrafung im Bereich der Verwaltung und Industrie. Besonders radikal war der Schnitt in Polizei und Justiz. Mindestens 150.000 Personen wurden in die UdSSR deportiert oder in Internierungslager gebracht, wo viele dann auch starben. Andererseits wurden frühzeitig die ehemaligen kleinen Parteigenossen von der Bestrafung ausgenommen.
Aha, Sie sollten die neuen Machthaber gut finden, oder warum hat man das gemacht?
Ja, so ungefähr. Man wollte sie integrieren. Neben der personellen Säuberung wurde gleichzeitig eine strukturelle Entnazifizierung durchgeführt.
Was ist das denn schon wieder?
Das bedeutete zum Beispiel Bodenreform, Enteignung und Verstaatlichung der großen Industriebetriebe.
Aha, und jetzt waren alle Nazis auf einmal keine Nazis mehr. Wer es glaubt?
Natürlich nicht. Die Alliierten setzten hier auf Umerziehung. Sie propagierten Ideen von Freiheit, Rechtsstaat und Menschenrechten. In der sowjetischen Zone wurde der Antifaschismus verordnet. Jeder versuchte in den Schulen, in Kultureinrichtungen und so weiter seine jeweilige Ideologie zu propagieren. Man nutzte dazu alle zur Verfügung stehenden Mittel. Jetzt müssen wir aber los. Das ist längst nicht alles, was man dazu sagen kann. Am besten lest ihr noch einmal in euren Büchern nach. Dort findet ihr Augenzeugenberichte, die euch weiterhelfen werden.
Danke. Los, wir müssen uns beeilen.
Und das soll geklappt haben?
Ja.
Viele Häftlinge kamen durch spezielle Gestapo in die Konzentrationslager. Im Fall von Barbara und Clara Dollwetzel war das Alfons Panek, den die Gestapo in Hamburg gegen politische Gegner einsetzte.
Sag mal, Barbara Dollwetzel und ihre Mutter sind doch verraten worden.
Ach, denkst du gerade über die Geschichte von Barbara Dollwetzel nach? Ja, die wurden von Alfons Panek verraten. Der schließt sich doch in ihren Bekanntenkreis ein.
Wie konnte das geschehen? Wer war der Mann?
Wie kam er denn in die Familie? Ach ja, Frau Dollwetzel erzählte uns doch etwas. Lass noch mal hören.
Alfons Panek, ja, das ist der Verräter gewesen. Wir hatten vorher die Familie Jörn, ein Ludwig Jörn, Luden Jörn. Und Luden Jörn, den kannten wir schon aus der Weimarer Republik. Und als mein Vater ermordet war, meine Brüder in die Emigration, die aus Deutschland geflüchtet waren und rausgekommen waren, hat er uns immer Mitteilungen gemacht und kleine Aufträge gegeben und irgendwo Geld hinbringen und dergleichen, ja. Und das war also für uns immer der Vertreter der Partei gewesen. Und er ist eines Tages zu uns gekommen und hat dann gesagt, ich bringe euch jetzt, ich kann die Arbeit nicht mehr machen, denn der war schwer lungenkrank. Der ist also, er hatte offene TBC und war deshalb nirgends eingezogen gewesen, war also zu Hause. Und dann brachte der uns den Panek mit und sagt, das ist der jetzige Vertreter, der die Partei vertritt und euch Aufträge wieder gibt und mit euch zusammenarbeitet. Naja, und damit hatten wir den Spitzel im Hause.
Also wurde der Alfons Panik zunächst als Parteigenosse der Kommunisten eingeführt. Er war ja auch wirklich Parteimitglied gewesen. Aber als er in der Tschechei verhaftet wurde und dann von der Gestapo herausgekauft wurde, das hat ihn zum Spitzel gemacht. Wie Frau Dollwetzel erzählte, hat dann Panek viele andere Menschen verraten. Wie konnte er das tun und wie hat er das angestellt?
Da kommt doch noch mehr in dem Interview.
Und diese Büchermappen, die man auch jetzt hat, die so beim Friseur liegen, bei den Ärzten liegen, das gab es damals auch schon. Und diese Büchermappen hat er vertrieben. Und dadurch ist er ja überall hingekommen, dort, wo Menschen zusammengekommen sind. Und hat überall Verbindungen zu Menschen angeknüpft und hat die Menschen aufgefordert, gegen Hitler zu sprechen oder Briefe zu schreiben oder in irgendeiner Form hat er die alle an, dann, und dann hat er sie anschließend ausgeliefert. Der ist bezahlt worden, der war ein bezahlter Agent und Spitze der Polizei.
Aha, er hat also Büchermappen an Arztpraxen und Friseure verkauft. Das war doch sowas Ähnliches wie die heutigen Lesezirkel. Man kauft eine Zeitschrift nicht, sondern man mietet sie nur und gibt sie dann später weiter. So kam er in Kontakt mit vielen Menschen. Viele von diesen Menschen hat er verraten und ans Messer geliefert. Mich wundert nur, dass er dabei nicht aufgefallen ist. Und warum wurde der Spitzel Alfons Panik nicht enttarnt?
Und damit also die Widerstandsbewegung ihn nicht ausfindig machen kann, wurde ein sogenanntes Wirtschaftsamt, das war in Wirklichkeit von der Gestapo gewesen, in Eimsbüttel geschaffen. Da brachte er immer seine Berichte hin. Selbst wenn also unsere illegalen Genossen ihn mal beobachtet und verfolgt haben, dann stand eben da Wirtschaftsamt, da konnten sie ja nicht reingehen. Sodass keiner auf den Gedanken gekommen ist, dass Panik also in Wirklichkeit Gestapo-Agent ist.
Okay, das reicht für heute. Lass uns nach Hause gehen.
Ja, aber weißt du, was ich gerne noch wissen möchte?
Nö, aber du wirst es mir sicher gleich sagen.
Wenn Frau Dollwetzel diesem Panik heute begegnen würde, was würde sie ihm sagen? Welche Fragen würde sie ihm stellen? Ja, wie wäre es, wenn Frau Dollwetzel Alfons Panik wiedersehen würde? Den Mann, der sie verraten hat und damit der Gestapo ausgeliefert. Ich stelle mir das so vor.
Alfons Panik? Panik? Bist du es?
Ich kenne sie nicht.
Kennst du mich nicht mehr? Ich bin es, Barbara. Barbara Reimann, früher hieß ich Dollwetzel. Die kleine Barbara. Du hast mich doch damals ans Messer geliefert. Mich der Gestapo ausgeliefert. Mich, meine Mutter und meinen Stiefvater. Erinnerst du dich nicht mehr? Deine Unterschrift stand unter dem Protokoll zu meiner Verhaftung. Durch Zufall habe ich es in der Haft lesen können.
Ich kenne sie nicht. Ich habe sie nicht verraten, Frau Dollwetzel. Ich habe nur meine Arbeit gemacht. Wäre selbst dran gewesen. Nun lassen Sie mich endlich in Ruhe.
Hey, geht es dir gut?
Ja, alles klar. Ich habe nur gerade einen Tagtraum gehabt.
Barbara Reimann, geborene Dollwetzel, begegnete dem Spitzel Alfons Panik nach dem Krieg wieder. Im Mai 1949 machte das Landgericht Hamburg in 3 Gerichtsverhandlungen Wachpersonal, Ärzten und Gestapo-Beamten den Prozess. Die Gestapo-Leute, die auf der Anklagebank saßen, hatten allesamt gegen die Opposition von Kommunisten und Sozialdemokraten ermittelt. Dafür gab es bei der Gestapo in Hamburg das Sachgebiet Linksopposition.
Auch Alfons Panik saß auf der Anklagebank. Neben der Familie von Barbara Dollwetzel hat er 20 weitere Menschen der Gestapo ausgeliefert. Er bekam die höchste Strafe. Sein Vorgesetzter, der Leiter der Gestapo-Abteilung, Henry Helms, bekam dagegen nur 9 Jahre Haft. Dabei hatte sich der Vorgesetzte Henry Helms der Folter und als Schreibtischtäter möglicherweise auch des Mordes schuldig gemacht. Im Gerichtsverfahren zeigte er keine Reue und beschimpfte seine Opfer als Landesverräter.
Es war durchaus nicht ungewöhnlich, dass Alfons Panik als einfacher Spitzel und Handlanger schärfer bestraft wurde als ranghohe Beamte wie der Gestapo-Leiter Henry Helms. Hohe Beamte konnten oft mit Milde rechnen und befanden sich nach kürzester Zeit wieder auf freiem Fuß. In der Regel konnten sie ihre Karriere dann fortsetzen. Insbesondere in der Bundesrepublik fand man die Täter bald wieder in ihren alten Posten. Die Verbrechen während des Nationalsozialismus taten der Karriere danach keinen Abbruch. Bereits 2 Jahre später, Ende 1951, ist Alfons Panik wieder freigekommen. Sein Vorgesetzter Henry Helms kam nach 4 Jahren Haft 1953 wieder auf freien Fuß. Musik.
Dieses Projekt wurde gefördert von Respektabel Berlin und Aktion Mensch.